Lektion Nummer 4 auf Seite 31 und heute ist der 28. Januar 2018. Gründung der hebräischen Nation Abraham, Isaak, Jakob und Josef. So ein langer Titel, das sind 38 Kapitel und der Titel ist so lang, so viel ist passiert in diesen 38 Kapiteln. Letztes Mal hatten wir Kapitel 1 bis 11. Die größte Zeitspanne der Bibel. Und heute haben wir die Gründung der hebräischen Nation, oder vielleicht sollte man hier sagen, des hebräischen Volkes. Hebräischen Volkes. Denn bei Abraham ist der Urvater aller Israeliten, aller Juden. Und das ist ein Volk. Menschen, die jetzt auch genetisch zusammengehören. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. 1. Mose 12, 1. Geh hinaus. Ein wichtiger Befehl. Ein wichtiger Befehl. Geh hinaus in das Land. Alles hat damit angefangen, dass Abraham seine Glaubensschritte gab. Glaubensschritte. Ich kann das aus eigener Erfahrung nachvollziehen, weil Gott das Gleiche auch mit uns gemacht hat. Geh nach Deutschland. Ich weiß nicht, was das bedeutet, wenn jemand sagt, ohne Job, ohne Sicherheit, mach dir auf den Weg. Das war schon schwer. Aber nicht ohne Flugzeug. Wir mussten nicht über das Meer schwimmen. Jetzt macht das ein bisschen lächerlich, aber Abraham, der hatte kein Flugzeug und musste laufen. Ne? Die 1500 Kilometer, wie wir letztes Mal gesehen haben. Ne? Diese Familie, hier auf der nächsten Seite, diese Familie, die hat die Welt verändert, ich sag mal so. Die ist wichtig für uns, weil Gott hat in einer besonderen Art und Weise gearbeitet. Wir haben letztes Mal gesehen, dass Gott in jeder Generation mindestens eine Person hatte, die ihn gehorchte, die ihm folgte, die ihm seine Geboten folgte. Ne? Mindestens eine Person. Und hier geht es weiter, Abraham, Isaak, Jakob, immer mindestens eine Person. Und Gott hat eine Versprechung gemacht, 1. Mose 12, 1 bis 3, hatten wir schon hier den ersten Vers gelesen und wo Gott verspricht, die ganze Welt zu segnen, die ganze Welt zu segnen, obwohl da nichts über Jesus Christus so direkt steht, aber das ist eine Verheißung über Jesus. Ja? Er hat gesagt, ich werde die ganze Welt segnen und nicht nur deine Familie, die ganze Welt. Was hat Gott damit gemeint? Jesus Christus. Als Jesus Christus gekommen ist, hat sich der Glaube auf die ganze Welt verbreitet, auf alle Familien der Welt verbreitet. Früher, als Jesus noch lebte, oder vor Jesus, war nur diese Familie, nur Abraham und seine Nachkommen. Und Jesus hat das geöffnet. Darum ist 1. Mose 12, 1 bis 3, eine Prophezeiung über Jesus. Und diese vier Familien, da sehen wir hauptsächlich die Gehorsamkeit, Geduld. Ja, Geduld ist ein Akt der Gehorsamkeit. Ja. Ein Akt ohne Akte. Ne? Ein Akt, was nicht tut, aber trotzdem ein Akt ist. Versteht ihr? Wenn man ja geduldig wartet, ist es auch eine Handlung. Ne? Weil man sich überwinden muss, wenn man irgendwas tun will. Und diese Kapitel erzählen auch, warum diese Familie nach Ägypten gingen und versklavt wurden. Alles wird hier in diesen 38 Kapiteln erzählt. Ich hoffe, dass ihr zu Hause diese Kapitel gelesen habt oder gehört habt auf MP3 oder so, auf App. Und ist wichtig, ne? Ich betone das einfach immer, wäre wichtig, wenn man das gemacht hat. Erdkunde. Lokalisiere auf der Karte folgende Orte. Hier Bibel nehmen und Bethel suchen. Bethel. Da es hier um Abraham handelt und seine nächsten Verwandten, suchen wir hier auf die Karten die so betitelt sind. Der Mittlere Osten zur Zeit der Patriarchen. Na, natürlich wären wir, wenn wir jetzt Bethel suchen und wir studieren 1. Mose, dann ist es logisch, dass es nicht hier auf die Missionsreisen des Apostel Paulus steht. Ne? Nur, dass wir so ein bisschen denken, ja, welche Karte soll ich jetzt suchen? Versteht ihr? Das meine ich. Eher so hier Geografie des Landes Israel und so. Andreas hat es schon gefunden. Bethel, das war sehen. Wo hast du es gefunden?
Das ist über Jerusalem.
Über Jerusalem, okay. Ja. Und die anderen, habt ihr die Karten? Wer hat die Karten? Ich habe die. Das mache ich jetzt einfach so als Lehrer. Ne? Bitte schaut mal nach zu Hause. Ne? Das sind immer wichtige Informationen, dass man auch eine Ahnung bekommt, wo das liegt. Wenn die Bibel sagt, ne, hier ist, nenne ich die Texte 1. Mose 28, 19, dieser Ort wird dort genannt. Das heißt, wenn ihr diesen Text liest und nicht wisst, wo es liegt, dann verpasst ihr eine wichtige Information. Da steht, ihr liest das, ja, Bethel, bla bla bla. Wo liegt das? Wichtig. Aufschlag, gucken, dass wir langsam so ein Bild, auch geografisches Bild bekommen von den ganzen Geschehen des Totes Meer. Das kennt jeder, oder? Totes Meer. Vom Neuen Testament. Das erscheint auch im Neuen Testament. Hier, ne? Neben Jerusalem, auch neben Jerusalem. Und? Wichtig, warum habe ich Totes Meer genannt? Früher Sodom und Gomorra.
Warum das jetzt so heißt?
Ja, Totes Meer. Es heißt Totes Meer, weil da kein Leben ist. Quasi das einzige Meer in der Welt, wo kein Leben ist, wo kein Fisch überleben kann. Weil es so salzig ist. So salzig. Ne? Kein Fisch kann das überleben. Vielleicht gibt es da ein paar Bakterien oder so, die so einen Salzgehalt überleben. Aber im Grunde ist da kein Fisch. Und auch die Menschen können da nicht leben, weil in so einer Landschaft wächst auch gar nichts. Ne? Und früher war da Sodom und Gomorra und Gott hat diese zwei Städte zerstört und durch den ganzen Feuer und so weiter wurden diese Städte dann wahrscheinlich begraben unter der Asche und so weiter. Und es gibt Leute, die behaupten, unter dem Toten Meer, das sind Städte oder so. Ne? Weiß ich nicht, aber ist ganz logisch, weil Abraham und Lot, die haben sich getrennt und so. Lot hat geschaut, wow, schöne Wiese, ne? Und ist da hingegangen, runter. Und Abraham ist oben geblieben. Und wenn wir jetzt auf die Karte schauen, interessant, dass wir auch hier die Höhen auch sehen in dieser Karte. Meine Karte, die zeigt nicht nur die Entfernungen, aber auch die Höhen. Wie sieht man die Höhen? Aber es ist etwas dunkler ist. Wo es dunkler ist, ist, weil es höher ist. Auch zum Beispiel hier auf dieser Karte. Und dann sieht man, dass Jerusalem ganz hoch liegt. Und von Jerusalem bis zum Toten Meer geht es steil runter. Ne? War noch nicht dort, nie dort. Hatte bis heute das Interesse nicht, dorthin zu pilgern, ne? Weil ich dort nichts verloren habe. Jerusalem, Israel und so weiter. Aber das ist eine interessante Tatsache. Jerusalem liegt oben, Totes Meer unten. Moses, Abraham blieb oben mit seinen Schafen, Lot ging nach unten. Und dieser Bereich, wo er lebte, wurde zerstört vom Feuer etc. bis vom Himmel fiel. Und darum habe ich hier geschrieben, früher Sodom und Gomorra. Edom, auch total wichtig, dass wir wissen, wo Edom liegt. Ganz wichtig, auch für den Neuen Testament. Wo liegt Edom? Ne? Hier auf meiner Karte ganz groß. Edom, südlich von Kanaan. Edom wird in der ganzen Bibel erscheinen. Auch im Neuen Testament. Sehr oft werden wir später sehen. Und Ägypten. Ne? Ägypten. Wer weiß nicht, wo Ägypten liegt? Hebt die Hand. Du weißt nicht, wo Ägypten liegt? Und das heutige Ägypten, weißt du, wo es liegt? Weil es scheint in den Nachrichten sehr oft.
In Jerusalem?
Ägypten?
Also, oder Ägypten?
Ägypten. Ägypten, ne, ist das heutige Ägypten. Können wir auf jeder Karte der Welt schauen? Ne? Anstatt ne?
Nachbarland von Israel.
Ja. Ne? Hier? Ist einfach wichtig. Ne? Besser, ne? Hier? Ägypten. Ja? Ägypten. Darum ist auch wichtig, auf der Karte schauen. Da sieht man, dass es wichtig ist, diese Übung zu machen. Auf die Karte schauen. Wortschatz. Andere wichtige Übung. Suche die Wörter in Sach- und Worterklärung. Sach- und Worterklärung. In meiner Bibel ist das hier hinten, habe ich so einen kleinen Wörterbuch sozusagen, Sach- und Worterklärung. Diese Worte, Melchisedek, Bund, Beschneidung, Schlau, Hittiter. Das sind wichtige Worte. Ne? Bitte jetzt meine Frage nicht antworten. Was ist Beschneidung? Ne? Viele würden sagen, ja, Beschneidung heißt, hier ein Brot nehmen mit einem Messer und... Ne? Nein, das ist es nicht. Es ist völlig was anderes.
Ja.
Bitte im Wörterbuch suchen. Okay? Das ist ein... Ne, bitte nicht beantworten, weil ich will niemand hier was Peinliches erzählen. Ne? Wer gelacht hat, weiß, was das bedeutet. Versteht ihr? Ne? Ist, das ist, was die Bibel Beschneidung nennt, heißt, hat nicht damit zu tun, ne, hier ein Brot zu nehmen und eine Scheibe abschneiden. Das ist völlig was anderes. Das ist wichtig, dass wir wissen, versteht ihr? Okay, auf Türkisch oder Kurdisch, wenn ihr das sprechen, dann verstehe ich nicht, dann weiß ich nicht, was ihr gesagt habt. Aber wichtig, der Punkt ist, komm zurück.
Ja,
ne? Der Punkt ist zum Beispiel, hier, das Wort, schlechte Wort, schlau. Was ist das schlau? Heute ist es schlau, ne? Ganz länglich, dünn, so. Aber früher war das völlig was anderes. Darum ist wichtig, dass wir diese Sach- und Worterklärung lesen. Melchisedek, auch wichtig, ne? Wissen wir nicht auch heutzutage, was es bedeutet. Müssen wir da aufschauen. Darum ist wichtig, bitte, lies diese Sach- und Worterklärung. Ja? Okay? Diese Übung ist nicht umsonst. Ihr sollt die Bibel verstehen und ich kann nicht diese ganzen Wörter euch erklären. Ihr müsst dann selber merken, liest die Bibel, bla bla bla, liest die Bibel. Was bedeutet dieses Wort? Und dann nicht anfangen zu fantasieren, ich denke, das bedeutet das oder das. Nein, Wörterbuch aufschlagen. Oder ich lese bla bla bla. Oh, da wird eine Stadt genannt. Wo liegt diese Stadt? Nicht jetzt fantasieren, Karte aufschlagen. Ne? Darum haben auch die Bibel solche Ressourcen, weil die auch einfach wichtig sind. Nächste Überschrift, Personen, Abrahams Berufung. Zuerst mal dieser Punkt. Wie wurde Abraham Berufung? Aus Ur. Ur, könnt ihr auch auf der Karte schauen, wo es liegt. Eine Stadt, die liegt ganz weit weg von...
Bruder, nächstes Mal bringen wir unsere Bibel mit da.
Amen, Halleluja, ja, das ist die Idee. Ne? Jeder, der eine Bibel mitbringt, kriegt ein Bonbon oder so. Ne? Ja. Wie können wir das fördern? Ne? Ja. Früher, als ich klein war, war das eine Gewohnheit. Jeder ging immer zur Gemeinde mit einer Bibel. Das war logisch. Ne? Man geht zur Gemeinde mit einer Bibel. Ne?
Und, ja. Nicht am zwei Städte, ne? Bei uns sind das gebaut in Ostern. Die zwei Städte, cool. Einmal in Iran und einmal an der Grenze zwischen Türkei und Irak.
Ja, ist wichtig, das, was Herr das Ali jetzt sagt.
Genau, das ist zwischen Irak und Türkei, die Uhr. Weil Kaldea und
war der. Ja, der Punkt, was ich jetzt meine, ist folgendes. Heute gibt es zwei Städte, die Uhr heißen, was Ali gerade gesagt hat. Wusste ich nicht, aber. Ne? Und darum ist auch wichtig, dass wir das im Auge behalten. Vieles hat sich von 3000 Jahren bis heute verändert. Städte haben ihren Namen geändert. Und darum ist wichtig, dass Sie auch auf diese Karte schauen. Ägypten zum Beispiel blieb das Gleiche. Ägypten vor 3000 Jahren und von heute ist das Gleiche. Aber andere Länder haben sich verschoben, zum Teil existieren nicht mehr, etc. Darum ist wichtig, dass wir auch auf diese Karte schauen. Karte, die Situation vor 3000 Jahren zeigt. Ne? Ist wichtig, dass wir das auch machen. Ne? Nicht immer nur die modernen Karten aufschlagen. Und auch die Wörterbuch. Wenn wir jetzt Melchisedek in einen Duden aufschlagen, werden wir es wahrscheinlich nicht finden. Versteht ihr? Weil es ein Wort ist, was die heutigen Deutschen nicht benutzen, quasi nie benutzen. Darum müssen wir es in einem Bibelwörterbuch suchen. Versteht ihr? Ein Wörterbuch ist auch wichtig. Es gibt Worte, die wir in der Bibel nicht verstehen, einfach weil wir in unserem Umfeld nicht benutzen. Okay, Worte, die einfach schwer sind. Aber es gibt auch andere Worte, die wir in unserem Umfeld nicht benutzen, weil diese Sachen es gar nicht mehr gibt. Wie jetzt ein Ephod zum Beispiel. Sowas gibt es heutzutage nicht mehr. Oder bestimmte Tiere und Pflanzen, die in der Wüste Sinais wuchsen, die kennen wir nicht in unserem Umfeld. Wir wissen gar nicht, wie die heißen. Darum ist immer wichtig, dass wir ein Bibelwörterbuch aufschlagen. Ne? Und auch ein Duden, ganz normal.
Konkordanz kann man auch nehmen.
Bibelkonkordanz hilft auch. Ne? Es gibt solche Bücher, die helfen. Aber bitte nicht alle möglichen Bücher kaufen. Es gibt auch Bücher, die sind sehr theologisch. Das heißt, humanistisch. Das heißt, die gehen nicht davon aus, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Es gibt auch Bücher, die gefährlich sind. Aber solche wie jetzt ein Konkordanz, ne, die ist nicht gefährlich. Ja, hier geht es um Abraham zuerst einmal. Der hat eine Wanderung gemacht. Was war der Punkt dieser Wanderung? Das heißt, was war so interessant in dieser Wanderung? Bei Ur so eine hochentwickelte Stadt war. Ne, versteht ihr? Wenn Gott zu jemandem sagt, der, sagen wir so, mitten im Wald lebt und sagt, geh nach New York oder so, dann würde ich schon eher verstehen, dass die Person das tut. Wenn Gott sagt zu einer, der in New York lebt, geh zum Urwald. Verstehst du? Weil der Urwald hat nichts zu bieten. Der Urwald hat nur Bäume und Tiere. Und New York hat, ne, viele Technologie und viele interessante Sachen. Und genau darum ging es im Fall von Abraham. Ur, sehr reiche Stadt, viele Menschen, viele Gebäude, viel Reichtum, alles Mögliche. Ne? Und Gott sagt ihm, geh zu einem Land, du weißt es gar nicht, wo es zuerst, weißt gar nicht, wo es liegt, und nachher war das Land noch arm. Ja, später, ne, wo Milch und Honig fließt. Aber in den Zeiten, wo Abraham gewandert ist, da war sicher ganz, ganz weniger als in Ur. Ganz, ganz weniger. In seiner Route, seiner Wanderroute, wo Gott ihn geführt hat. Andreas, würdest du bitte hier diesen Vers lesen?
Apostelgeschichte 7, 2.
Genau.
Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Apostelgeschichte 7, 2.
Amen. Das ist eine große Lektion für uns. Ne?
Könnten wir hier Zeugnis geben von Sachen, die wir gemacht haben für Gott, die so wirklich durchgedreht sind, verrückt sind, ne? Wo andere Leute sagen würden, nein, das ist komplett unmöglich, ne? Oder so. Nur zum Nachdenken, nur zum Nachdenken. Was haben wir alles schon für Gott gemacht? Ja, Abraham wurde zu Abraham geändert und Abraham bedeutet Vater der vielen Völker, der vielen. Das heißt, der vielen Menschen, viele Menschen sind Völker, der vielen Völker. Und Gott versprach seinen Nachfahren, das Land Kanaan zu schenken als ewiges Erbe. Ja, warum wollte Gott das machen? Wichtig, dass wir betonen, als die Menschen sich verbreitet haben über der Welt, so verstehe ich das, hat Gott auch bestimmte Gebiete den Menschen zugesprochen oder den Völkern gesagt, dieses Volk soll da leben, dieses Volk soll da leben und so weiter. Ich kann jetzt keinen Bibelvers nennen, um das jetzt zu beweisen, aber so sehe ich das, dass Gott jede Nation, jedes Volk ein bestimmtes Gebiet zugesprochen hat. Und den Kanaanitern, das sind die Söhne von Noah, ne, der hatte drei Söhne und einer davon war Kanaan, hatte dieses Land zugesprochen. Das heißt, Gott wusste schon, dass diese Kanaaniter sehr böse waren, sehr ungehorsam waren. Und darum hat er gesagt, ich werde dieses Volk zerrotten, zerstören. Und werde dieses Land Abraham geben. Aber dieser Prozess würde lange dauern, bis die ganze Geschichte passiert, dass dieses Volk so weit war, so sündhaft war, dass die Israeliten die auch zerstören konnte und dass die Israeliten auch so zahlreich waren, dass die auch Krieg gegen den führen könnte, etc. Aber die Frage, warum hat Gott dieses Land Abraham versprochen? Gut, Abrahams Leben, ja, Adam und Eva, denen wurde versprochen, dass von ihnen aus ihnen ein Erretter kommen würde. Können wir alle, 1. Mose 3,15, oder mittlerweile, weil ich das quasi immer nenne, 1. Mose 3,15, einer meiner Lieblingsverse, die ich immer zitiere. Und durch Abraham sollte dieser Erretter kommen. Und Gott ändert seine Pläne nicht. Der Fehler Abrahams und Sarah, Ismael zur Welt bringen, hatte gravierende Folgen, die bis heute nachhallen. Seine Nachfahren, die arabische Völker, und ihr ständiger Kampf gegen die Nachfahren Isaaks. Also sieht man, was eine Entscheidung für schlimme Folgen haben kann. Und vielleicht sagt der eine oder andere von uns, ja, aber ich bin kein Abraham, ich bin keine Sarah. Meine Entscheidungen, die haben nicht so schlimme Folgen. Ich denke nicht, da bin ich nicht einverstanden. Ich denke, dass auch unsere Entscheidungen so schlimme Folgen haben, wie jetzt von Abraham und Sarah, nur dass wir das nicht sehen. Ja, das heißt, wenn Abraham sich teletransportieren könnte zu unserer Zeit und sehen, was diese Entscheidung zur Folge hatte, dann würde er sich Gedanken machen. Und wenn wir teletransportieren könnten zu 3000 Jahren, zu schauen, wie die Welt da aussieht und welche Folgen unsere heutigen Entscheidungen haben, dann könnt ihr vielleicht sehen, dass ich vielleicht recht habe, oder vielleicht auch nicht, aber hauptsächlich habe ich recht, ne? Dass unsere Entscheidungen auch Folgen haben über das, was passiert in der Zukunft, in der Welt. Nun wichtig, richtige Entscheidungen treffen, glauben und in diesem Fall Geduld haben. Geduld, ne? Gibt so ein Sprichwort, was ich manchmal benutze, ne? Gott, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Das war auch ein Glaubensakt, dass Abraham so lange Zeit ausgehalten hat. Weil die anderen Leute, die Leute ohne Gott, die haben sich einfach Frauen genommen, haben viele Kinder gehabt, haben gar nicht gedacht, ja, ne, ich muss treu zu meiner Frau sein und so weiter. Aber Abraham, der wusste das. Wer Gott folgt, er muss auch treu seiner Frau bleiben. Er wusste das. Und die haben hier eine Bresche dem Satan gegeben, indem sie die Bräuche der anderen Völker in diesem Fall gefolgt haben. Das war eine Sünde. Alle anderen haben es gemacht, aber er sollte das nicht tun. Und Gott wollte ihn prüfen. Ne? Wenn Gott ihm jetzt Isaak schon ganz früher gegeben hätte, hätte er nicht geprüft. Gott wollte Abraham prüfen. Und trotzdem wird Abraham Vater der Gläubigen genannt. Das ist auch total wichtig. Das beeindruckt mich so. Ne? Haben die Leute in der Bibel Fehler gemacht? Die Bibel erzählt von den Fehlern der Urväter, ganz normal erzählt. Ich sage mal ganz normal, ja, ganz normal ist nicht richtig. Die haben Fehler gemacht und diese Fehler waren Fehler. Was meine ich damit? Weil heute sagen die Leute, ja, Fehler zu machen, kein Problem, alles normal. Nein, Abraham hat einen Fehler gemacht und dieser Fehler war schlimm. Die Bibel erzählt es trotzdem. Die Bibel könnte sagen, ja, nee, Abraham, lass uns alles vertuschen, so, ne, unter den Teppich kehren. Nee, Abraham hat das gar nicht gemacht, ne. Nein, die Bibel erzählt es. Trotzdem war es ein Fehler. Die Bibel erzählt es als ein Fehler. Die Bibel erzählt die Folgen, aber trotzdem sagt die Bibel, er war der Vater der Gläubigen. Und was bedeutet das für uns? Wir können auch jetzt Vater von Gläubigen sein. Nicht der, ne, mit Artikel, aber wir können auch Vorbilder sein für andere Menschen, obwohl wir Fehler machen. Ne? Viele sagen, nee, aber ich habe diesen Fehler gemacht, ich habe jenen Fehler gemacht. Egal, das heißt, egal nicht, ist, war ein Fehler, war schlimm, sollen wir nicht tun, aber wir sollen Kopf hoch und weiter und von jetzt ab alles richtig machen, so dass andere Menschen auch auf uns schauen können. Wir können auf Abraham schauen oder nicht? Kann jetzt jemand sagen, würde jetzt jemand sagen, nee, auf Abraham, auf den schaue ich nicht, weil er hat einen Fehler gemacht. Ja? Hm? Ja, genau das meine ich. Abraham hat gesündigt und trotzdem wird er bis zum Zeiten des Neuen Testaments zum Apostel Paulus Vater der Gläubigen genannt. Ja? Und das ist so beeindruckend, dass, was willst du sagen? Genau. Genau. Aber was hier die Schwester Bessner hier meint, ne? Abraham hat gesündigt. Aber trotzdem sagen wir, Abraham war der Vater des Glaubens. Und darum ist, das lehrt uns einfach, dass das eine negative Punkt, das eine negative Punkt, Schwester, das eine negative Punkt bedeckt nicht das andere. Ist schlimm, war schlimm und wir sollen das nicht nachahmen. Aber es bedeckt nicht. Alle Menschen haben Fehler gemacht. Nur Jesus Christus nicht. Alle anderen haben Fehler gemacht. Das ist eine Lektion für uns heute. Das heißt, wir haben vielleicht Fehler gemacht in unserer Vergangenheit. Das ist mir ganz, ganz bewusst, dass ich viele Fehler gemacht habe. Aber trotzdem habe ich das Ziel, das Gleiche zu sagen wie der Apostel Paulus. Apostel Paulus hat gesagt, seid meine Nachahmer, wie ich von Jesus bin. Aber hatte der Apostel Paulus keine Fehler? War er fehlerfrei? Nein, er hatte sogar Christen umgebracht. Ne? Aber er hat gesagt, seid meine Nachahmer. Heißt es, wir sollen jetzt Christen umbringen, weil er das gemacht hat? Nein, weil er sich bekehrt hat. Er hat sich bekehrt, er hat die Sünde bereut. Er hat nicht gesagt, das Böse, was ich getan habe, das sollt ihr nachahmen. Nein, das Gute, was er gemacht hat. Und das Gleiche gilt auch für uns. Wir sollen uns verbessern, so dass andere Menschen auf uns schauen können und sagen, so wie der Rolf will ich sein. Ne, klingt jetzt ganz egoistisch und ganz hochmütig, aber Paulus hat das auch gemacht, seit meine Nachahmer, hat er gesagt. Ne, es war, klingt sehr egoistisch und ich denke, ja, aber war doch ein Apostel. Alle Apostel waren Menschen wie wir. Ja? Und das ist die Lektion, dass wir nachdenken. Leute, macht nicht nach, was ich ja Falsches gemacht habe, aber was ich gut mache, das, na, und ich habe einige Gottesmänner, die ich bewundere und die versuche ich auch nachzuahmen. Die helfen mich sehr, wenn ich denke, oh, der Pastor so und so ist schon gestorben und so, aber der war ein Gottesmann, der hat so vieles Wichtiges gesagt und so weiter. So wie er will ich sein. Ein bisschen wie er, ne? Man weiß, man erreicht solche Männer nicht. Und die gibt's noch heute. Männer und Frauen Gottes, Abrahams und Sarahs, gibt es heute auch. Stefan, willst du bitte hier den nächsten Vers lesen?
Und Abraham glaubte dem Herrn, es rechnete er ihm als gerecht an. Erster Mose.
Den Herrn zu glauben, das war total schwer. Wenn Gott dir ein Wort gibt auf dein Herzen. Okay, aber nicht über Gott natürlich, logischerweise nicht über Gott.
Nein, das
ist ein Vorbild, Halleluja, auch ein Teil. Ne? Und ein wichtiger Beispiel, was Bessner hier genannt hat, ne? Sarah hat ihr Ehemann Herr genannt, aber sie hat noch was anderes gemacht. Sie hat ihn auch begleitet in dieser ganzen Wanderung und das war sehr schwer für sie, stellt euch das mal vor. Ihr habt einen Ehemann, der sagt, ich reise mal aus zur anderen Seite der Welt, aber wohin, weiß nicht, keine Ahnung, einfach den Weg machen. Ne? Und Sarah hat gesagt, ich gehe mit dir. Ne? Es war sehr schwer für sie. Ragan, bitte hier den nächsten Vers.
Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau soll dir einen Sohn gebären. Den solltest du Isaac nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. 1. Mose 17.
Amen, Amen. Und manchmal denkt man so, ja, wenn Gott hier erscheinen würde und sagen, Rolf, tu das, dann würde ich sofort, ne, wie die Hunde das machen, den Schwanz einziehen und das machen. Aber ich stelle mir vor, dass es nicht so war in solchen Fällen. Weil sonst würde die Bibel den Glauben dieser Menschen nicht ehren. Weil wenn jetzt Gott erscheinen würde auf seinem Thron, sehr herrlich, sehr groß, 10 Meter groß oder so, und sagen, Rolf, geh jetzt hin und ansonsten strafe ich dich oder so, und mit 10 Engelriesen auf der Seite, dann müsste ich, ja, das mache ich schnell. Aber so ist es nicht, weil das wäre Zwang. Versteht ihr? Das wäre Zwang. Und viele denken so, ja, wenn Gott jetzt erscheinen würde und so weiter, dann würde ich ihm gehorchen, aber dann wäre das Zwang. Und Gott zwingt uns nicht. Und darum sind diese, wenn wir hier lesen, Gott sagte Abraham, geh aus deinem Land, geh und so weiter. Und das war wie bei uns, wie bei uns. Wenn wir die Führungen des Herrn empfinden, wenn wir beten und lesen und es wird uns bewusst, ich soll dies und das tun. So war es auch zu jener Zeit. Wie jetzt zum Beispiel Josef, als er mit Maria nach Ägypten ging. Er hatte einen Traum, ne? Er hat einen Engel im Traum gesehen. Aber er könnte sagen, Traum, egal. Nein, aber er hatte Furcht in sein Herz und wusste, das war, ich sage mal so, Gott, er macht sein Teil. Gott kommt und flüstert und, ne, in unseren Geist oder so und sagt, das sollst du jetzt tun. Aber wir können immer sagen, nee, das ist nur ein Eindruck, das ist nur, ne, und so weiter. Und das alles wegtun. Oder wir können sagen, nee, das war jetzt eine Offenbarung Gottes und das werden wir jetzt auch tun. Und natürlich sollen wir hier nicht hinter unsere Gefühle gehen. Dafür habe ich schon letztes Jahr ein Kapitel über Entscheidungen gesprochen, Geist, Seele etc., die Unterscheidung und so weiter. Aber wenn wir jetzt diese Klarheit haben, dass ein Traum oder eine andere Art von Offenbarung den Wille Gottes ausdrückt für unser Leben, dass wir irgendwo hinziehen sollen oder sowas, ne, dann sollen wir das auch tun. Und dann heißt es auch Glaube. Das heißt, Sachen tun, die wir nicht wissen, wie sie ausgehen. Das heißt Glaube. Wenn jemand sagt, geh zu einem anderen Land, ich werde dir alle Spesen bezahlen, ich reserviere einen Flug, ich zahle dir die Miete für ein Haus, dann ist es kein Glaube. Versteht ihr? Ne? Es ist nur Glaube, weil er gesagt hat, geh irgendwo hin, ich zeige es später wo. Ne? Ticket für die Reise gebe ich dir auch nicht, jetzt, nur später, wenn es darauf ankommt. Mach dich auf den Weg und Klamotten zu anziehen, weiß ich auch, wirst du auch nicht bekommen, jetzt nur, wenn es soweit ist, etc. Ne? Und zu essen werde ich auch dir nicht geben, ein viel Geld auf dem Konto hatte Abraham auch nicht. Ne? Und solche Sachen. Nur dadurch ist es Glauben, wenn wir die Sachen nicht haben. Und wenn viele sagen, ja, ich werde Gott gehorchen, wenn ich 1.000 Euro auf dem Konto habe. Aber dann ist es kein Glaube. Versteht ihr? Es ist nur Glaube, weil es Sachen sind, die uns herausfordern. Wo wir nicht wissen, wie sie ausgehen. Josef wusste auch nicht, ob er jetzt in Ägypten einen Job findet, ne? Ob er in Ägypten überleben wird, er Geld haben wird oder so weiter. Ne? Wusste auch nicht. Aber er hat gehorcht und ist gegangen. Ne? Und dadurch hat er uns alle gerettet, ne, sagen wir so, ne. Das heißt, ansonsten hätte Herodes Jesus umgebracht, ne. Nächste Person, Lot. Die Geschichte kennt ihr. Die mussten sich trennen. Und Abraham hat, ich sag mal, lebte auf den Bergen. Er hat sich nicht entschieden, auf den Bergen zu leben. Er hat es bevorzugt, Lot die Entscheidung zu überlassen. Und Wie Gott ist so gut, so herrlich, ne? So herrlich. Weil Lot hat nach unten geschaut, die Wiese so grün, hat gedacht, wow, da werde ich reich. Da ist so viel Reichtum, viel Wasser, viel Gras für meine Herde, da wird's klappen. Und so machen auch viele, die denken, die gucken nach unten, das heißt auf die Umstände, auch heute, ne? Nach unten schauen heißt genau das, auf die Umstände gucken, auf die Welt, auf was die Welt uns bietet und gehen hinterher. Und Abraham hat gesagt, wenn du das willst, okay, dann bleibe ich hier. Und Lot hat sich zuerst mal gefreut, ne? So wie die Menschen ohne Jesus, die freuen sich zuerst einmal, wenn sie jetzt viel Geld haben und denken, wow, so viele Möglichkeiten, Geld verdienen und reich werden und so weiter. Die freuen sich zuerst einmal, aber am Ende wird die Rechnung gemacht und nicht am Anfang. Und Abraham blieb da oben, wo er so wenig Gras hatte für seine Herden und so weiter. Ne? Aber das Ende der Geschichte zeigt, Abraham wurde immer reicher und Lot musste fliehen. Und Abraham hat Lot das Leben gerettet und Lot starb als ein gebrochener Mann. Ihr wisst die ganze Geschichte, ihre eigenen Kinder, ihre eigenen Töchter haben ihn missbraucht. Ne? Und seine Frau wurde bestraft, weil sie nach hinten geschaut hat. Sie auch auf die Welt. Ne? Sodom und Gomorra symbolisieren die Welt. Nach hinten schauen heißt Zweifeln im Glauben, zweifeln, dass der Weg Gottes uns wirklich was Besseres bringt. Er wurde gerettet, Lot wurde gerettet. Er ist gebrochen gestorben, ihre Töchter haben ihn missbraucht und alles. Aber er wurde gerettet, er war auch ein Glaubensmann im Grunde. Er ließ den Engel ihn retten, er ließ die Engel ihn retten. Seine Frau nicht, sie wollte nicht gerettet werden, sie wollte Sodom und Gomorra. Nächste Person, Sarah. Ja, wie gesagt, Sarah hat es nicht leid, aus Ur zu ziehen und ihr Leben lang durch Wüsten wandern neben Abraham. Sie war demütig, das steht 1. Petrus 3,6. Und sie war eine Glaubensfrau. Sarah empfing die Verheißung, weil sie Gottes Treue vertraute. Ne, obwohl sie auch gelacht hat. Ne, sie hat gelacht. Das war ein Ausdruck vom momentanen Unglauben, ne? Ich, schwanger mit 90, ne? Ganz, also ganz normale Reaktion. Aber sie hat trotzdem geglaubt. Das heißt nicht, dass wenn jetzt eine Person in einem Moment einen Schock bekommt, wenn Gott sagt, du bist schwanger mit 90, das heißt nicht, dass diese Person ungläubig ist, dass sie sich abbekehrt hat in einer Sekunde. Nein, das war eine Reaktion. Sollen wir nicht haben. Sollten wir immer glauben. War nicht schön, aber trotzdem ist sie immer als eine demütige Frau in der Geschichte geblieben. Nächste Person, Isaak. Wie wir wissen, der ganze Segen Gottes wurde weitergegeben. Und als Isaak circa 20 Jahre alt war, ist diese Geschichte passiert, dass Abraham auf den Berg Moria gestiegen ist, weil Gott ihm das befohlen hat. Diese ganz schlimme Geschichte. Es gibt Leute, die damit ein Problem haben. Wieso hat Gott Abraham gesagt, geh hin und töte deinen Sohn? Und Abraham hat das auch gemacht. Ja, viele haben ein Problem damit, was Gott gesagt hat und damit, was Abraham gemacht hat. Ja, weil wir uns vielleicht das nicht so bildlich vorstellen. Wenn Gott jetzt uns sagen würde, Rolf, töte deinen Sohn, das würde für mich sehr ungewöhnlich erscheint, ungewöhnlich, weil heutzutage ist das nicht normal. Das ist völlig außerhalb unserer Erfahrung. Früher machten viele Leute das. Und darum schien es Abraham zuerst mal nicht anormal. Weil andere Götter haben das auch verlangt, von ihren Anbietern, Kinder zu töten. Ja? Und immer noch in einigen Ländern, die weit weg von Deutschland sind, oder vielleicht nicht, ich weiß nicht, vielleicht sogar in Deutschland, wahrscheinlich, ne? Satanismus oder so. Ne? Und darum verstehen das viele nicht. Gott verlangt von Abraham, sein Kind zu töten. Und Abraham stimmt noch zu und geht. Ne? Okay, aber unter diese geschichtliche Erklärung verstehen wir das. Es war normal, in jener Zeit war es üblich, viele haben das gemacht. Und Abraham hat gedacht, okay, Gott verlangt was von mir, was andere Götter von ihren Anbietern auch verlangt, muss ich halt tun, muss ich gehorchen. Und in diesem Fall war es ganz, ganz schlimm, weil er 100 Jahre gewartet hatte auf Isaak und dann ihn dann jetzt opfern sollte. Ne? Und das ist jetzt ein großes Bild für unser geistliches Leben, weil ich sage mal so, wir müssen auch unsere Isaaks opfern. Und was sind jetzt unsere Isaaks? Das sind die Bereiche unseres Lebens, die wir fest in unsere Hände halten wollen. Bereiche unseres Lebens. Das kennen viele Sachen. Für jeden ist das was anderes. Für einen ist das ein Hobby, für einen anderen ist das die Pornografie, für den anderen ist das Geld, Sucht, für den anderen ist das eine andere Sucht, Spielen, Bereiche, die man einfach nicht aufgeben will. Eitelkeit, Sinnlichkeit. Ich könnte hier tausend Sachen nennen. Es sind nur grobe Beispiele von Bereichen, wo man sagt, ich bekehre mich, aber nur bis hier. Oder Geld. Geld ist ja sehr oft, ich habe das schon früher genannt, dass der Portemonnaie der letzte Glied eines menschlichen Körpers ist, das sich bekehrt. Ne? Natürlich ist das kein Glied des Körpers, aber für manche Menschen ist das so geklebt an der hier, dass es fast so wie ein Glied ist. Ne? Ist ein Beispiel. Isaaks, die wir abgeben müssen, opfern müssen. Wo Gott wissen will, liebst du mich wirklich? Glaubst du an mich wirklich? Gänzlich? Ne? Dein ganzes Leben, all was du hast, opferst du mir oder nur hier bis dahin? Ne? Quasi wie ein Haus. Wenn wir sagen, mein Leben ist ein Haus. Ich lasse Gott in mein Wohnzimmer rein, ne? Aber nicht in mein Schlafzimmer. Ne? Und so ähnlich hier der Isaak. Liebst du Gott wirklich? Gibst du Gott wirklich alles? Ne? Weil dieser Isaak wurde so von Abraham gewartet, dass er auch vielleicht, so wie auch ein kleiner Gott geworden ist. Isaak, 100 Jahre auf Isaak gewartet, 100 Jahre lang. Und dann ist Isaak gekommen. Und dann könnte Abraham hingehen und sagen, wow, Isaak, du bist mein Ein und Alles, ich liebe dich so sehr. Und wow, Isaak ist der Größte, Isaak ist, ne? 100 Jahre darauf gewartet. Dann musste Gott sagen, nee, jetzt mal gucken, bis wohin das geht, diese Liebe, ne? Ich habe noch nie auf irgendwas 100 Jahre gewartet. Aber wer weiß, vielleicht auch andere Sachen. Ne? Ne? Okay, gut, dass wir Humor haben. Nächste ist Rebekka. Rebekka ist auch so eine wichtige Geschichte. Gott hat für Isaak eine gläubige Frau vorbereitet. Das heißt, eine Frau aus dem Volk Gottes, eine Frau, die auch ein Nachfahren Abrahams war, oder Abrahams, nein, von der Familie Abrahams, nicht Nachfahre Abrahams, aber von der Familie Abrahams war. Was bedeutet das für uns? Der Volk Gottes. Das Volk Gottes sind die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Ein Christ soll mit einer Christin heiraten. Und umgekehrt, ne? Das Volk Gottes. Jemand, der dem Volk Gottes angehört. Und das ist für viele schwer. Vertrauen, Glauben. Isaak wurde 40 Jahre alt, als er mit Rebekka geheiratet hat. 40 Jahre alt. Das war eine große Geduld, so lange zu warten. Große Geduld, so lange zu warten. Und wir sollen auch Geduld haben. Geduld haben und warten, die richtige Person zu heiraten. Ich weiß das in meinem Fall. Ich habe auch ein paar Jährchen gebetet, Gott, ich will heiraten. Ich habe, weiß nicht mehr, 2, 3, 4 Jahre gebetet, Gott, ich will heiraten. Was nicht selbstverständlich ist. Wir haben früher eine Lektion gehabt, wo wir das besprochen haben, Single. Nicht alle müssen heiraten. Nicht alle müssen beten, Gott, ich will heiraten. Nein, es gibt Leute, die sagen, Gott, danke dir, dass ich Single bin. Halleluja. Aber in meinem Fall war das so, ich habe gesagt, Gott, ich will heiraten. Ne? Und bitte schnell wie möglich. Ne? Und aber es war nicht so schnell. Ich habe immer stärker gebetet. Ne? Und Gott hat mir angefangen, Zeichen zu geben, bis ich dann irgendwann die Offenbarung gehabt habe. Die ist die Frau, ne, die Gott für mich vorbereitet hat, weil ich verschiedene Offenbarungen bekommen habe, die ich am Anfang nicht verstanden habe, bis ich das dann verstanden habe. Eine Zeit lang, war nicht 40 Jahre, aber schon vielleicht 4 oder so, oder 3. Was auf das Gleiche hinausgeht, wir sollen beten, wenn wir heiraten wollen, sollen wir vielleicht zuerst mal das sagen, Gott, ich will heiraten. Und dann wird Gott arbeiten. Ne? Ne? Ist eine wichtige Sache. Ne? Ich sage, Gott, gib mir einen Mann, wozu willst du einen Mann? Gott, gib mir eine Frau, wozu willst du eine Frau? Ne? Zuerst muss man sagen, Gott, ich will heiraten. Ne? Man muss die Reihenfolge der Entscheidung, der Entscheidungskette wissen. Man muss zuerst wissen, wozu man das will. Ne? Gut, danke. Zurück zum Thema. Ne? Konzentration. Silenzium. Okay. Für sie war auch nicht leicht, ihr Land zu verlassen. Und sie hat nie mehr ihr Land gesehen, ihre Familie gesehen. Stellt euch das mal vor, kommt ein Mann aus einem fernes Land und sagt, ich will dich heiraten. Ne? Mein Chef will dich heiraten. Ne?
Aber sie wollte ja.
Das heißt, das war für sie ein großer Glaubensschritt. Die musste selber auch diese Offenbarung bekommen, dass das Richtige war, dass es von Gott war. Ja, sie könnte sagen, nein, ich will nicht, und das wäre auch völlig in Ordnung. Jetzt stellt euch mal vor, hinzugehen zu ein anderes Land oder so. Ne? Das müssen wir nicht tun. Aber es sind nur Beispiele, die jetzt in einem übertragenen Sinn in unser Leben auch passieren. Wenn Gott Sachen von uns verlangt, die völlig unverständlich sind. Aber wo wir spüren, das ist von Gott. Nächste Person, Esau. Esau war ein vergleichsweise guter Mann. Ich betone das einfach, weil früher habe ich immer gedacht, Esau, der war ein Böser. Ne? Der war ein Böser. Nein, hier habe ich habe mehrmals die Texte durchgelesen und habe das wirklich nicht herausgefunden. Es steht nicht, Esau war böse. Vergleichsweise guter Mann, ausgezeichneter Jäger, wahrscheinlich fürsorglich und sehr geliebt von seinem Vater. Aber was war sein Problem? Nicht, dass er böse war, sondern er hatte keine geistliche Überzeugung, war nicht gläubig, Punkt. Das war sein Problem. Er war ein guter Mensch, okay. Mittel, ein durchschnittlicher guter Mensch, aber war kein Gläubiger. Ja, genau. Er hat Jakob vergeben und so, ne? Vergeben, ja, und dafür ein nichtgläubiger Mann das zu machen, war schon auch schon eine Leistung, ne? Dass Esau Jakob vergeben hat, obwohl der Schuldige an der Sache Esau selbst war, ne? Er selbst war, weil er hat verkauft das Anrecht auf die Erstgeburt, hat er verkauft. Und er hat gezeigt, dass er Gott nicht gehorchen wollte, dadurch, dass er absichtlich gottlose Frauen geheiratet hat. Er hat das ganz bewusst gemacht, nur um zu zeigen, wie gottlos er ist. Ja? Sehr interessant. Sehr interessant. Und so ist es auch oft, dass Menschen genau das tun. Eine ungläubige Frau heiraten, einen ungläubigen Mann heiraten und dann sieht man, oh, wieso hat der oder die einen ungläubigen Mann, eine Frau geheiratet? Ne? Vielleicht ist das ein Zeichen, dass die Person wirklich nicht gläubig ist. Ne? Vielleicht, ja. Wir sollen nicht richten, aber in diesen Fällen kommt es dann, wie sagt man so, hart auf hart. Weil dann werden die Menschen wirklich zeigen, was sie in sich haben. Weil es leicht zur Gemeinde sagen und sagen, Gott, Jesus, Halleluja. Aber wenn es dann darum geht, die Person zu heilen, die Gott für uns hat, die dann vielleicht hässlich ist, vielleicht dumm ist, vielleicht nicht kochen kann, ne? Vielleicht alt ist, vielleicht, ne? Eine Reihe von Sachen, die wir hier nennen könnten, die unserer Mensch sagen würde, nee, die heiratet dich nicht, weil die ist so und so, die, nee, dir fehlt zwei Zähne hier vorne oder so, oder ihre Haare sind so, ne? Oder sie ist dick, ne? Und dann zeigt es sich, ob man jetzt die Offenbarung Gottes folgt, wenn Gott sagt, die ist die Person, die ich für dich habe. Oder wenn man sagt, oh, aber da gibt's eine andere, die ist so schön und so, ne? Die Gott nicht will. Der Teufel hat sie vorbereitet, ne? Das sind solche Beispiele. Wer folgen wir? Im Fall, wenn es hart auf hart kommt, ne? Und den Frauen, die sollen das übersetzen auf ihre Sache, ne? Die Frauen wollen auch schöne Männer, ne? Die sind auch nur Menschen. Und die gleichen Prinzipien gelten auch für die Frauen, ne? Nächste Person, Jakob. Ne, ich muss natürlich hier ein bisschen schneller gehen, weil wir unsere Zeit haben. Weiß gar nicht, wie spät das ist. Ich habe keine. Wer sagt mir, wie spät das ist? 20 Minuten. Okay. Alles klar. Jakob. Auf Seite ist 35. Wer ist der Nächste? Evelyn. Bitte hier diesen Vers, 1. Mose 28, 1. Hier sehen wir, wie Jakob viel gehorsamer war als Esau. Er hat das getan. Er hat keine ungläubigen Frauen geheiratet. Hier sehen wir, dass wirklich der Segen über Jakob ging. Er war der Gläubige. Und Jakob hatte diesen nicht schönen Namen. Überlister bedeutet der Name Jakob. Und er hat das gemacht, ne, mit seiner Mutter den Segen geraubt, sage ich mal so. Aber warum hat er das tun müssen? Das war völlig ungerecht, weil zuerst, als er zur Welt kam, wer war der Erste, der rausgekommen ist vom Leib seiner Mutter? Er hat seine Hand ausgestreckt, die Hebamme hat ein Band in seiner Hand gemacht und dann kam Esau. Im Grunde rechtlich gesehen der Jakob, der Älteste, weil der Band war in seiner Hand. Ne? Und nachher hat Esau das Anrecht auf das Erbgebotrecht verkauft für einen Teller Linsen. Esau war an der richtigen Seite, musste trotzdem diese List machen. Und viele sagen, ja, Jakob, der Überlister, der Böse, ne? Ich sehe das nicht so. Ich sehe das nicht so. Er war ein Kämpfer, darum hat es Gottes Streiter, Israel, Gottes Streiter, er hat gestreit. Er hatte das Anrecht auf die Erstgeburt, zweimal sogar, hatte das Anrecht und hat dafür gekämpft. Und so ist es auch manchmal in unserem geistlichen Leben. Gott will uns segnen, aber wir sagen, warum segnet mich Gott nicht? Ja, wer weiß, er hat keine Lust, mich zu segnen. Ja, viele machen so und sagen, pff, ne, geh mal schlafen. Ne? Und Gott will, dass wir uns hinknien und sagen, nee, Gott, ich will diesen Segen jetzt. Ich kämpfe hier, bis du mich segnest, wie Jakob gesagt hat, ich lass dich nicht los, bis du mich nicht segnest. Und das ist auch, was er sein ganzes Leben gemacht hat. Immer gekämpft. Ich will meinen Segen. Ich will Rachel heiraten, nicht Lea. Ne? Er hat gekämpft, er hat gearbeitet. Da ist ein großes Vorbild für uns. Gottes Streiter, Israels Streiter. Ne? Das geistliche Leben ist ein Kampf. Es kommt nicht alles uns hingeflogen auf uns. Ne? Wir müssen hinknien und beten und sagen, ich lass das nicht los, bis du mich nicht segnest. Ne? Ein Beispiel habe ich irgendwo gelesen in meiner Jugend. Ein Mann hat sich morgens hingekniet und hat gesagt, ich stelle mich nicht auf, wenn ich nicht die Gewissheit bekomme in meinem Herzen, dass ich heute durch meine Predigt vier Menschen bekehren. Ne? Ein Beispiel. Ne? Habe nie gemacht, aber das ist ein Beispiel. Ich nehme mich jetzt hier hin und wenn Gott mir nicht sagt, so, ich verspreche dir, dass heute 4 Leute sich bekehren werden, dann bete ich weiter. Bete ich weiter bis um 12 Uhr abends. Ne? Ne? Ein Beispiel. Ne? Warum machen wir das nicht? Weil wir so faul sind. Ne? Ne? Ja, das ist doch die Wahrheit. Warum ist so vieles in Deutschland so lau? Ja, weil die Menschen so lau sind. Die Menschen, die wollen immer alles zugeworfen. Ne? Die sagen, ja, Gott will nicht, dass Menschen sich bekehren. Gott will nicht. Gott will. Jesus hat gesagt, Gott will, dass alle sich bekehren. Steht geschrieben, Gott will. Aber warum bekehren sich dann nicht alle? Ne? Vielleicht liegt es auch an uns, wenn wir nicht streiten für Gott. Ne? Kämpfen in den Gebeten. Ne? Jesus hat gekämpft und hat bis ans Kreuz, bis ans Blut. Haben wir schon bis ans Blut gekämpft in den Gebeten? Ne? Hier nur eine theoretische Frage. Ne? Lass uns nachdenken. Ne? Ja, gut, die 12 Söhne Jakobs. Ja, ihr wisst, Jakob wurde wieder mal reingelegt. Den wurde eine fremde Frau ins Bett geschmuggelt, ne? Ihr kennt die Geschichte. Und im Ende der Geschichte ist, dass die 12 Stämme Israels aus ihm stammen, seine zwölf Kinder. Josef, interessante, hier ganz kurz, ne, ganz kurz. Josef war der Glaubende der 12 Söhne. Interessant, ihr merkt, wie immer der Glaube über eine Person geht. Das heißt, Abraham hatte Isaak und Ismael, Ismael und Isaak und hatte noch andere Söhne, aber der Glaube ging über Isaak, nicht über die anderen. Isaak hatte Esau und Jakob, und der Glaube ging über Jakob und nicht über Esau, nicht halbe halbe. Und hier auch Jakob. Jakob, der Glaube ging über wen? Über Josef, nicht über die anderen 11. Sehr wichtig, diese Information. Ne? Das ist, sagen wir so, ja, erleichtert auch, wenn wir sehen, warum Leute nicht glauben. Manchmal ist das so, ich sage mal so, ja, vielleicht ist der Segen nicht über bestimmte Leute. Okay, will ich nicht hier einlassen in dieses Thema. Und Gott benutzte, ne? Gott erarbeitet immer und Josef war so naiv, ne? War so naiv, hat den anderen seine Träume erzählt, ne? Und die haben ihn gehasst. Was lernen wir davon? Wir sollen nicht immer unsere Prophezeiungen anderen erzählen, ne? Unsere Offenbarungen anderen erzählen. Das war sehr oft in der Vergangenheit, als ich angefangen habe, diese Prophezeiungen und Offenbarungen zu bekommen, habe ich dann anderen Leuten erzählt. Ah, ich habe diese Offenbarung bekommen, ich habe diese Offenbarung, ich soll das machen, Gott hat mir gezeigt, ich soll dies und jenes machen. Was haben die anderen Leute gesagt? Du bist verrückt, nein, das wird nicht klappen und so. Und dann habe ich manchmal, ne, wirklich zugeklappt, oh, ja, okay, das wird nicht klappen. Ne? Und nachher habe ich gebetet und dann, ja, warum ist mein geistliches Leben jetzt so lau geworden und so? Und dann sagt Gott, schau mal nach hinten, gucken, ne? Ich hatte dir vor einem Monat gesagt, du sollst das machen. Warum hast du nicht gemacht? Weil du gehorcht hast die anderen. Habe ich dir gesagt, sollst du den anderen fragen, was die anderen meinen über mein Befehl? Ne? Was die anderen sagen, interessiert uns nicht. Nur was Gott sagt. Nur weil wir dann ungläubig sind. Wir möchten eigentlich, dass die anderen sagen, ja, tu das und so weiter. Nee, aber wie gesagt, Gott verlangt immer von uns Sachen, die die Menschen nicht verstehen. Weil alles, was normal ist, muss Gott nicht fragen. Muss Gott nicht zeigen. Das wissen wir schon. Alles, was normal ist, wissen wir schon. Nur Gott zeigt uns immer Sachen, die den Verstand übersteigen. Und wenn wir dann andere fragen, dann sagen, nee, ne? Natürlich wollen die nicht, dass wir siegen. Oder wir sagen so, ich möchte, dass ihr siegt. Ich möchte, dass ihr siegt. Dass ihr alle, die hier sitzen, große Glaubensmänner und Frauen werden. Die viel Sieg im geistlichen Leben bekommen. Das möchte ich von euch. Die Welt will sagen, ich drücke euch die Daumen. Nein, ich bete für euch. Ich bete für euch, dass ihr große Siege bekommt. Ne? Aber was heißt es auch? Große Kämpfe, große Schritte, Glaubensschritte. Schritte im Dunkel sozusagen, wie man so sagt. Was ist Glaube? Ist ein Schritt im Dunkel. Ne? Gott sagt, spring! Und du weißt nicht, ja, aber was ist da? Ne? Gott sagt, spring! Ne? Vertraue, Glaube. Und, okay, Josef hat erzählt und Gott konnte die Geschichte noch wenden und hat das benutzt, den Hass seiner Geschwister gegen ihn benutzt, um das ganze Volk zu retten aus dem Hunger. Sie vermehrten sich rasant in Ägypten, aber wurden versklavt. Hier eine ganz interessante Information, die uns helfen wird, vieles in der Bibel zu verstehen, dass Josef jetzt nicht mehr ein Stamm Jakob genannt wird, sondern seine zwei Kinder, Manasse und Ephraim, die werden genannt. Ja, aber dann sind es 13. Nein, Manasse und Ephraim sind sogenannte Halbstämme. Okay? Die Halbstämme, weil Josef ihr Vater ist. Es sind immer noch 12, aber jetzt gibt es 2 halbe, die eine ganze machen. Es ist wichtig, dass wir dann später, wenn wir lesen hier, ne, Manasse, Ephraim und so weiter, und wo bleibt Josef? Er war doch ein Sohn von Jakob und so. Ne? Diese Information ist einfach wichtig. Ja. Amen. Amen. Wie spät ist es? Wer hat hier eine Armbanduhr oder irgendeine andere Uhr?
10 Minuten.
10 Minuten. In diesen 10 Minuten lassen wir 2 Sachen noch betonen hier. Bitte nicht vergessen, sich auf die nächste Lektion vorbereiten. Die Kapitel der Bibel lesen nach Bibellesekontrolle. Wer das nicht erinnert, hier hinten haben wir so eine Bibellesekontrolle, wo ihr dann notieren könnt, die Kapitel der Bibel, die ihr gelesen habt. Ist eine Hilfe. Müsst ihr nicht machen, aber es ist eine Hilfe. Wer das macht, der wird davon was haben. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, sehr wichtig, auch diese anderen Zettel hier, diese Zettel, wo man die Namen der Bücher des Alten Testaments lernen kann. Bitte tue das. Ja, das ist wichtig, denn man weiß, wo jetzt Daniel liegt. Wenn man sagt, schlag deine Bibel in Daniel 1 auf, ne? Und du fängst da an der ersten Seite zu blättern und so, ne? Daniel, 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 ne? So machen viele, die nicht wissen ungefähr, wo das liegt, ne? Darum ist wichtig, hier die Namen zu lernen, ne? Ihr habt doch hier auf der Seite irgendwo hier in diesem Heft, ne? 16 oder so. Hat Asi gesagt. Hier, ich suche das hier mal. 30. Oder wo ist es? Hat das jemand gefunden? Ich habe es noch nicht gefunden. Ach, hier, 21. Seite 21 oder 20, ja, 21. Ne? Könnt ihr das, wenn ihr das möchtet, aufschneiden mit der Schere. Und dann habt ihr dieses Blatt. Stefan, würdest du hier, während ich das noch bespreche? Hier auf Seite, nur als Vorschlag, Schwester Bessner, hier auf Seite 21 gibt es so eine kleine Zeichnung. Hier eine Schere, schau mal, hier eine Schere, ne? Das heißt, schneiden hier und dann habt ihr diesen Zettel. Aber ihr könnt das auf euer Heft ersparen, indem ihr hier dieses Zettel nehmt, das gleiche. Habe ich die gedruckt mehrmals, habe ich hier, okay, habe ich hier. Dann könnt ihr, das macht ihr später, wenn ihr selber eine Gruppe leitet. Könnt ihr machen mit euren Schülern, ne?
Halleluja.
Amen, Halleluja, Prophezeiung, ne? Und wenn man in Brasilien so eine Prophezeiung hört, dann sagt man, ich empfange, ja? Studiert das bitte hier. Mose, Josua, Richter, Ruth, Samuel, Könige, Chronik, Esra, Nehemia, Esther, Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger, Hohes Lied, Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sephania, Haggai, Zacharia, Malachi. Bitte studiert es zu Hause. Gut, Amen. Gut.
Halleluja.
Nachher können wir die Predigt dann auch aufnehmen. Ne? Können wir schon so lassen. Nachher können wir die Predigt aufnehmen. Dann kannst du auch, wenn du die Predigt aufnimmst, dann kannst du das hier einfach drehen und dann weißt du, was du